Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag zum Thema Drogen bzw. Drogenprävention. Mein Name ist Michael Trost und ja, das Thema, um das es gehen soll, wird heute oder bestreiten wir zusammen mit einer, ja, mit einem zusammen Abgesandten oder einem Mitarbeiter der Prävention der Polizei in Ulm. Und bei mir heute im Studio ist der Herr Marc Leier. Herr Leier, ganz herzlich willkommen. Willkommen hier bei Radio Free FM wieder einmal. Sie waren schon mal da, habe ich gelernt. Zweiter Besuch bei uns. Und ja, wie schon gesagt, wir sprechen über Drogenprävention. Da gibt es eine Kooperation, bei der das Landratsamt, bei der die Caritas und eben auch die Polizei aus den jeweils ihnen quasi nahestehenden Bereichen, Themenbereichen, Teile beitragen und an der Schule entsprechend an Schulen vortragen. Darüber sprechen wir eine Stunde. Aber bevor wir jetzt schon zu sehr ins Detail gehen, Herr Leier, machen wir doch wie üblich hier bei uns mit Ihnen eine kurze Vorstellrunde. Dann wissen die Hörer auch ein bisschen besser, wer denn heute zu Gast ist, wer denn heute hier gegenüber mir steht.
Ja, also erstmal vielen Dank. Hallo alle zusammen. Mein Name ist Marc Leier. Ich bin beim Polizeipräsidium in Ulm tätig und dort ganz genau beim Referat Prävention. Das bedeutet, ich mache also polizeiliche Präventionsarbeit und jeder, der weiß, was Prävention bedeutet, heißt Vorbeugung, Aufklärung. Das heißt, genauer gesagt, wir gehen in Schulen und reden dort mit Schülern über bestimmte Themen, um die Schüler aufzuklären, um vorhandenes Wissen zu ergänzen, um gefährliches Halbwissen zu beseitigen und mit dem Ziel, dass eben Schüler, also junge Menschen, Kinder und Jugendliche eben nicht Täter und Opfer von Straftaten werden, egal in welche Richtung. Und eben zu diesem Thema Drogen, also illegale und legale Drogen, gehen wir eben in die 8. Klassenstufen und reden mit den Schülern über dieses besondere Thema.
Mhm. Seit wann gibt es denn diese Präventionsberatung? Gibt es das schon Jahrzehnte, schon sehr lange? Oder ist das erst etwas, was ein paar wenige Jahre eingeführt ist? Oder?
Also die polizeiliche Prävention gibt es schon immer.
Ja.
Ja, ich kann mich selber noch an meine eigene Schulzeit erinnern. Da gab es auch einen Polizisten, der in die Schule kam mit so einem Drogenkoffer und mit diesem Drogenkoffer uns gezeigt hat, was für Substanzen es gibt. Ja, das gibt es so in dieser Form nicht mehr. Aber die Kooperation jetzt mit dem Landratsamt Alt-Donau-Kreis oder auch der Caritas und der Drogenhilfe, die gibt es erst seit 2 Jahren. Und es geht darum, dass die Polizei bisher immer über das Thema Recht gesprochen hat und das Thema Sucht. Aber das Thema Sucht ist nicht der Kernbereich der Polizei. Das ist nicht unsere Kernkompetenz, sondern das ist das Recht. Und da hat sich eben das Landratsamt dann mit eingeschaltet in der Person der Suchtbeauftragten. Und die hat da eine Kooperation entwickelt, dass wir quasi, also die polizeiliche Prävention über das Thema Recht mit den Schülern spricht und parallel in der Parallelklasse die Caritas und das Landratsamt über das Thema Sucht spricht. Ja. Und im Anschluss werden einfach nur die Klassen getauscht. Dann ist es ein bisschen runder, weil die Schüler müssen einfach über das Thema Sucht aufgeklärt werden und was da für Folgen dran hängen.
Wenn Sie sagen, das ist ja also eine Dreiteilung, das heißt 3 verschiedene Parteien, die da beteiligt sind, heißt das, dass Sie dann gemeinsam in die Schulen gehen und das an einem Termin am Stück machen? Oder ist das so, dass dann 3 verschiedene Tage stattfinden und zu 3 verschiedenen Tagen kommen 3-mal verschiedene Referenten? Oder wie geht das?
Also Ziel von uns ist es, dass wir tatsächlich gleichzeitig an die Schule, wir treffen uns vor der Schule, gehen dann da rein und wir nehmen als Beispiel die 8a, ja, die kommt quasi zur Polizei und die 8b geht dann zum Landratsamt, zur Caritas und wird dort nochmal unterteilt zwischen Mädchen und Jungs.
Ah ja.
Ja, das geht dann 2 Unterrichtsstunden und Unterrichtseinheiten und dann werden die Klassen getauscht. Und es liegt meistens an den Terminen, dass es ab und zu nicht klappt, dass wir gemeinsam an die Schule kommen, aber dann gehen wir halt 2 Wochen später zu der gleichen Klasse nochmal und reden dann über Recht, wo die Caritas bereits über Sucht schon gesprochen hat. Also wir versuchen es möglich zu machen, dass wir gleichzeitig da sind, aber es klappt natürlich nicht immer.
Wie viel Zeit planen Sie dann ein? Also jetzt, wenn eine Klasse in den Genuss dieser 3 Vorträge kommt oder eine Gruppe, wie lang ungefähr, also insgesamt der Aufwand planen Sie, schätzen Sie, oder wie lange dauert das?
Also pro Klasse planen wir und auch die Kooperationspartner jeweils 2 Unterrichtsstunden, also 2x45 Minuten.
Ah ja,
also eine 90, Doppelstunde.
90 Minuten, ja.
90 genau. Minuten, ganz genau.
Ja, also so viel, dass man dann auch, sagen wir, noch von der Aufnahme verarbeiten kann. Es ist nicht ein Überschütten oder Überfordern, sondern so, dass es auf jeden Fall verständlich ist und wahrscheinlich dann auch hilfreich ist.
Ganz genau. Und wir versuchen auch keinen Frontalunterricht, wo wir nur Informationen rausballern, ja, dass die Kinder total überfrachtet sind. Nein, da werden natürlich schon verschiedene didaktische Methoden angewandt.
Ist das immer die 8. Klasse oder gibt es auch in verschiedenen, sagen wir mal, Klassenstufen verschieden gearteten Unterricht, dass die vielleicht in der 10. die anderen auch nochmal was bekommen oder andere schon vielleicht in vorigen Jahren, früheren Jahren, oder ist es wirklich immer die 8. Klasse, die besucht wird?
Also wir haben unser, zum Thema Drogen,
ja.
Da haben wir quasi die Klassenstufe 8,
die 8
in unserem Angebot. Es gibt, also wir haben immer zu jeder Klassenstufe ein besonderes Thema, ja, das mit dem Alter zu tun hat. Und wir versuchen eben in der Klasse 8, da sind die Kinder so 13, 14, ja, manche fangen da mit dem Rauchen an und dem Alkohol trinken, dass wir da schon da sind und auch über die Folgen, rechtlichen Konsequenzen aufklären können. Und das Landratsamt natürlich zum Thema Sucht dann ordentlich einsteigen kann.
Ja, nee, stimmt. Sie sagen 13, 14 stimmt. Da ist ja auch die Phase, wo dann die Kinder ins Schullandheim vielleicht das erste Mal fahren. Das ist ja meist so 13, 14 und erfahrungsgemäß dann packt dann auch jeder irgendwo oder viele dann irgendwo noch was ein. Genussmittel, so nach dem Motto, die Eltern kriegen sich mit. Also so ein bisschen vielleicht ein gefährliches Alter. Und deswegen, genau, glaube ich, 8. Klasse ist dann ganz einleuchtend. Das ist ein Angebot für alle Schulen oder gibt es da Schulen, die dann sich speziell melden, dass entweder die Rektoren oder die Klassen ja sagen, hier, wir hätten gerne, oder ist das eine allgemein in der Abmachung, dass grundsätzlich jede Schule und Schulklasse dann Besuch bekommt, oder wie ist das?
Nee, es ist so, wir schicken immer zwischen den Pfingst- und Sommerferien unser Angebot an alle weiterführenden Schulen. Und dann können die, da gibt es so ein Formular, wo die Schulen einfach, man muss sich vorstellen, wie ankreuzen, ja,
ja.
Und dann ja, ihr Bedarf an uns melden. Und jede Schule, die sich bei uns meldet, also bei der polizeilichen Prävention, wir versuchen auch in alle Schulen dann auch zu gehen. Ja. Es kann natürlich sein, dass dann wir nicht den Wunschtermin berücksichtigen können, weil so viele Schulen sich melden, dann schiebt sich halt ein bisschen ins 2. Schulhalbjahr.
Ja. Ja. Das heißt, ja, es verteilt sich dann über das ganze Jahr. Das heißt, Sie sind sehr viel in Ihrem Job, im Jahr dann unterwegs an Schulen. Das heißt, Ihre Präsenz an Schulen ist relativ groß.
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag.
Ja, genau.
Ja, genau. Wie geht denn das aktuell überhaupt in der aktuellen Pandemiesituation? Ich meine, müssen Sie dann auch, was weiß ich, sich per Video oder per Online hinzuschalten? Oder die aktuelle Situation ist dann natürlich erschwerend. Die kommt, ja, wie geht denn das denn?
Also, unsere Unterrichte sind natürlich, oder unsere Präventionsgespräche mit den Schülern sind natürlich in Präsenz ausgelegt. Niemand hatte früher an Corona gedacht, ja.
Ja.
Aber als eben dann der Schullockdown kam, oder die Schullockdowns, muss man so sagen, haben wir unsere Produkte alle auch online angeboten. Und wir haben tatsächlich wie es Homeschooling, die Schüler waren das eh ja schon gewohnt. Wir mussten uns ein bisschen umstellen, aber das war auch kein Problem für uns. Wir haben unsere Produkte, oder unser Angebot, das wir den Schulen stellen, auch alles online durchgeführt.
Ja, also insofern, es leidet jetzt nicht. Das heißt, die Prävention kann trotzdem durchgeführt werden, auch wenn aktuell die Schüler mehr zu Hause, viele vielleicht zu Hause sind und gar nicht alle in der Präsenz sind. Und insofern, ja, ist also sichergestellt, dass es funktioniert. Sie haben ja schon gesagt, das ist dann eine Dreiteilung, was das Thema betrifft. Ist denn so ein Präventionsprojekt mit Dreiteilung, das ein Landratsamt, ein Caritas und in dem Fall die Polizei eine Beratung durchführt, ist das jetzt was spezifisch in Ulm oder gibt es ähnliche Modelle auch in anderen Städten, nur um das ein bisschen einzuordnen? Oder ist das ein Ulm-spezifisches Vorgehen, um dort einfach präventiv zu handeln?
Also Das gibt es in mehreren Landkreisen. Also das hat jetzt, also die, das Landratsamt Altona-Kreis deckt auch hier die Schulen im Stadtgebiet, also im Stadtkreis Ulm ab. Ansonsten ist es auf das auf dem Landkreis Altona-Kreis begrenzt. Das Angebot vom Landratsamt Altona-Kreis ist ja logisch, aber das Polizeipräsidium umfasst ja noch ein paar mehr Landkreise, also gehört auch noch Biberach, Göppingen und Heidenheim dazu, und dort gibt es ähnliche Angebote. Ich in persona bin jetzt aber für den Stadtkreis Ulm und für den Altona-Kreis zuständig.
Mhm. Ah ja, okay. Das heißt, Sie sind in diesem Kreis dann auch unterwegs und darüber hinaus jetzt eher nicht.
Nur aushilfsweise bin ich dann in anderen Landkreisen mal unterwegs. Mhm. Aber nein, ich bin hier in Ulm und Altona-Kreis.
Mhm. Ändert sich da inhaltlich dann eigentlich auch über die Jahre? Was ist das irgendwie, was Recht und Gesetz angeht? Wahrscheinlich ja auch immer etwas, was wo es mal Updates oder Veränderungen gibt? Wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also die Inhalte unserer Präventionsunterrichte, die aktualisieren wir regelmäßig, je nach Lage. Bei dem Thema legale und illegale Drogen ist es jetzt nicht so häufig notwendig, wie zum Beispiel bei dem Thema digitale Medien.
Oh ja. Ja. Mhm.
Da muss man regelmäßig dabei sein, und da haben wir, da halten wir engen Kontakt zu der operativen Ebene, also zu den Polizeirevieren, zu der Kriminalpolizei, zu den Jugendsachbearbeitern auf den Polizeirevieren, damit wir auch wirklich tatsächlich in den Schulen die Themen ansprechen,
ja, ja,
die auch später irgendwie zur Anzeige gebracht werden. Es bringt nichts, wenn ich über irgendein Thema spreche, das eigentlich gar nicht notwendig wäre. Ja, das wäre vergeudete Zeit für mich und auch für die Schüler. Und deswegen halten wir da engen Kontakt und passen unsere Inhalte von den Präventionsunterrichten immer auch dem aktuellen Geschehen an.
Mhm. Ich denke, es entwickelt sich immer weiter und natürlich auch die Generation, die Schüler, irgendwas verändert sich vielleicht ja immer, und insofern kann man da wahrscheinlich nicht ewig und ewig das Gleiche erzählen. Jetzt ohnehin, Themen, ja, Sie als derjenige, der quasi die rechtliche Seite dann zu interpretieren hat, gibt es ja gesetzliche Grundlagen, auf denen Sie agieren. Sie erfinden ja nicht Sie als Polizei, als Behörde, sondern da gibt es ja ein Jugendschutzgesetz, da gibt es Gesetze. Wollen wir vielleicht ein bisschen darüber sprechen, was steht da eigentlich drin? Das heißt, was alles regelt das? Das heißt, das alles, was Sie dann vortragen, ist ja, wie wir schon gesagt haben, darauf basierend. Wollen wir da einfach ein bisschen drüber sprechen, was sich da eigentlich so drin befindet, was eigentlich das Jugendschutzgesetz alles regelt?
Unter anderem, also wir besprechen auch in den Drogenunterrichten natürlich nicht nur das Jugendschutzgesetz, da gehören natürlich ganz in erster Linie natürlich das Betäubungsmittelgesetz dazu. Mhm. Dann eben auch natürlich das Jugendschutzgesetz selber und auch die Gesetze, die davon betroffen sein können. Unsere Unterrichte richten sich ja auch nicht nur an die Zielgruppe Schüler, wir sind ja auch bei Eltern unterwegs, also wir bieten auch Elternabende zu diesen Themen an, auch in Kooperation mit Caritas und Drogenhilfe. Und da sind auch die Inhalte nicht nur auf die Schüler zugeschnitten, sondern da geht es auch mal um führerscheinrechtliche Konsequenzen, damit auch die Eltern geupdatet sind. Aber ja, das Jugendschutzgesetz, wenn wir in der 8. Klasse ankommen, viele haben den Begriff vielleicht schon mal irgendwo gehört. Ja, also Achtklässler wissen nicht unbedingt, was ist das Jugendschutzgesetz. Aber sie kennen die Konsequenzen des Jugendschutzgesetzes. Also sie wissen, dass die Regeln des Jugendschutzgesetzes, so muss man es eigentlich ausdrücken. Sie wissen, dass bestimmte Alkoholikas ab einem gewissen Alter erst erlaubt sind, Zigaretten ab 18, dass ich an öffentlichen Veranstaltungen nur bis zu einer gewissen Uhrzeit teilnehmen darf, dass ich nicht in eine Shisha-Bar gehen darf, dass ich nicht in ein Casino gehen darf, solange ich noch nicht 18 Jahre alt bin. Also die wissen, was das Jugendschutzgesetz regelt, aber sie wissen nicht, dass es in diesem Gesetz drin steht.
Ja, ein Punkt, den ich noch zwischenfragen wollte, den ich vorher vergessen habe. Sie haben vorher erwähnt, dass es Jungs und Mädels unter Umständen getrennt werden, dass die Gruppen mal aufgeteilt werden. Gibt es rechtlich Unterschiede, was Jungs und Mädels angeht? Nee, doch eigentlich
nee, nicht,
oder?
Nee, gar nicht. Also ja, wir selber, also wir von der Polizei, wir trennen nicht die Klassen zwischen auf Jungs und Mädels auf. Das macht für uns keinen Sinn, weil jeder vor dem Gesetz gleich ist. Aber die Caritas und die Drogenhilfe, die teilen das die Schüler auf. Ich kann Ihnen aber gar nicht sagen, warum, denn ich war da noch nie dabei und habe die Inhalte mitgekriegt, denn da gibt es einen wichtigen Grund. Die Polizei hat nämlich einen Strafverfolgungszwang. Wenn wir also einen Anfangsverdacht von einer Straftat haben, müssen wir eine Anzeige vorlegen. Und eine Drogenhilfe, also eine Suchtberatungsstelle, hat es eben nicht. Ja? Und die Schüler können eben bei der Drogenhilfe ganz anders sprechen über ihre Erfahrungen, über ihren Konsum, über alles, wie bei uns. Ja, also regeln wir auch immer ganz klar. Also wir grenzen ganz klar bei den Schülern ab, jetzt seid ihr bei der Polizei, mhm, und jetzt dürft ihr nicht sagen, ich habe.
Ah, ja.
Ja? Mhm. Sondern was wäre, wenn? Mhm. Und bei der Drogenhilfe dürfen sie sagen, ich habe. Mhm. Was passiert dann?
Ja, genau. Das ist ein ziemlicher Unterschied. Und wahrscheinlich ist dann auch der Respekt, vermute ich mal, wenn dann die Polizei berichtet, vielleicht ein bisschen ein anderer, als wenn es die Drogenhilfe darstellt, oder? Oder die Caritas dasteht, oder? Die einen sind mehr so, naja, sozial, diejenigen, die, hat man so das Gefühl, die jetzt den Leuten, na, wo habt ihr das Problem, wäre natürlich die Polizei ein Recht zu darzustellen und auch, wie soll man sagen, zu vertreten hat im Endeffekt.
Ja, ja, ob das da viel mit Respekt zu tun hat, das weiß ich jetzt nicht, ja. Aber natürlich macht es natürlich schon was her, wenn wir natürlich in Uniform, also wir führen unsere Unterrichte, also wir sind bei der Schutzpolizei und Schutzpolizei hat die Uniformtragepflicht, deswegen stehen wir auch in Uniform dort, so wie die Polizei einfach auf der Straße unterwegs ist, so stehen wir auch da.
Ja.
Da ist also kein Unterschied. Aber das muss den Schülern halt einfach klar sein, dieser rechtliche Hinweis, wenn ihr bei uns was sagt, was eine Straftat darstellen könnte, dann sind wir verpflichtet, eine Anzeige zu schreiben. Ja. Und die andere, und das war eben vor 25 Minuten eben noch nicht der Fall, weil da wart ihr bei der Drogenhilfe. Und das ist ein ganz wichtiger rechtlicher Hinweis.
Mhm. Klar. Ein Punkt, der mir noch einfällt, Sie haben ja erwähnt, 8. Klasse und Schüler und überhaupt. Jetzt gibt es natürlich auch, gut, in der 8. Klasse sind die Schüler alle noch in der Schule, aber trotzdem ja auch Kinder oder Jugendliche, die sehr früh in Ausbildung gehen, Azubis. Das heißt, das ganze Jugendschutzgesetz betrifft ja auch Kinder und Schüler oder Jugendliche im Ausbildungsbereich. Azubis sind auch dort, also sagen wir mal, bei großen Firmen, die jetzt Ausbildungslehrwerkstätten unterhalten, gibt es da auch dann Veranstaltungen, Schulungen, Hinweise? Weil wie gesagt, das Thema ist ja Kraft Jugendschutzgesetz auch in diesem Bereich relevant.
Da haben wir tatsächlich vereinzelt auch Anfragen. Also unsere, ich sag mal, so Hauptkundschaft uns sind tatsächlich die Schulen, ja. Mhm. Und die beanspruchen schon sehr, sehr viel Kapazität von uns. Da gibt es aber auch die Anweisung vom Innenministerium. Also die Polizei, die Landespolizei untersteht dem Innenministerium, so wie die Schule eben dem Kultusministerium untersteht.
Ja.
Und wir haben die ganz klare Anweisung, wenn sich eine Schule meldet bei uns, müssen wir diese Themen oder diesen Bedarf abdecken. Mhm. Und wenn sich jemand außerhalb dieses Pflichtprogramms bei uns meldet, dann haben wir die Möglichkeit, das zu machen, je nach Kapazität. Und bisher war mir noch nichts bekannt, dass wir mal jemanden da nicht bedient haben oder nicht bedienen konnten.
Ja, nehmen wir so schwach in Erinnerung, das war 15, 20 Jahren im Bereich der Firma, bei der ich arbeite, in Ulm, großes Unternehmen, Radarbranche, sage ich mal, in der Weststadt, auch mal so eine Präventionsveranstaltung stattgefunden hat. Da war ich selber nicht dabei, weil ich da schon derzeit an der Berufsakademie im Studium war. Aber ich weiß, dass da jemand da gewesen ist und ich meine, dass da auch in der Ausbildung mal genau über solche Dinge referiert wurde. Und insofern, ja, das denke ich, macht ja auch Sinn und erreicht mir ja auch noch junge Leute, die von solchen Fragestellungen natürlich auch, denke ich, betroffen sind. Ja. Ja,
also das machen wir, wie gesagt, auf Anfrage machen wir das natürlich und der größte Bereich, der da noch Bedarf hat, sind Ausbildungsberufe in der Pflege, regelmäßig bei uns melden, ob wir da was dazu machen können. Und dann planen wir auch individuell eine Veranstaltung. Also die ist aber ohne Caritas und ohne dem Landratsamt. Das machen dann nur wir und decken das Rechtliche ab. Mhm. Und das ist auch in meinen Augen sinnvoll und zielführend.
Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, da schon ein bisschen Überblick gegeben. Dann, ich gucke mal gerade auf die Uhr, bevor wir zum nächsten Punkt. Oder haben wir noch zum Jugendschutzgesetz irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, ist noch relevant?
Ja, beim Jugendschutz, einen Punkt hätte ich tatsächlich noch.
Dann machen wir das noch vor der Musik. Genau. Das machen wir noch, gerne, ja, klar.
Denn viele wissen beim Jugendschutzgesetz eben, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Bestimmt Alkohol wie Bier, Wein und Sekt ab 16, alles andere ab 18, bei Zigaretten ab 18. Das Jugendschutzgesetz gilt allerdings nur in der Öffentlichkeit. Und da klären wir Jugendliche auf, was passieren kann, wenn der 16-Jährige eine Kippe raucht und dann kommt die Polizeistreife vorbei. Da klären wir die Jugendliche auf. Ja. Allerdings klären wir auch die Eltern und die Jugendliche auf, was passiert, wenn das nicht im nicht öffentlichen Bereich passiert, wo das Jugendschutz Gesetz keine Geltung hat. Ja, also bei Privatveranstaltungen zu Hause. Ich nehme da oft das Beispiel, die Oma wird 80, ja, und ja. Da wird eine Familienfeier im privaten Gemächt gefeiert und die Polizei kommt aufgrund der Ruhestörung dazu und sieht halt, dass ein Kind Alkohol trinkt oder ein Jugendlicher harter Alkohol. Ja. Anzeigen können wir niemand, weil es liegt kein Verstoß vor. Das Jugendschutzgesetz greift dort nicht. Ja, wenn die Eltern entscheiden, du darfst du als 15-Jähriger einen Whisky trinken, ja, dann ist das halt so. Allerdings bleibt die Polizei da nicht untätig und geht wieder. Dann schreiben wir halt einen Bericht an das Jugendamt bezüglich einer Kindeswohlgefährdung. Ja. Also die Polizei schreibt trotz allem, auch wenn sie nicht unbedingt eine Anzeige schreibt, Meldungen und Berichte an die zuständigen Behörden. Da gehört das Jugendamt dazu, die Führerscheinstelle, das Gesundheitsamt, je nachdem, welches Amt dann eben gerade zuständig ist. Und das wissen viele nicht. Und das ist immer ganz interessant für die Eltern zu wissen, dass wir da also nicht untätig bleiben.
Weil Sie das gerade sagen, kommt mir ja doch noch ein Punkt in den Sinn, die Fragestellung, wo ist Öffentlichkeit, wo ist die Grenze? Also nehmen wir mal an, es ist ein Schulfest, geschlossener Raum irgendwo, ein Fest oder eine Aula, finden irgendwie zum Jahresende, gerade jetzt zum Schuljahresende, vielleicht Aufführung oder irgendwas statt und noch eine Feier, es gibt Kuchen und meinetwegen irgendwo gibt es halt auch was Alkoholisches oder irgendwas, was im Sinne jetzt eben des Jugendschutzgesetzes, wenn man es in der Öffentlichkeit jetzt so betreiben würde, relevant ist, aber jetzt ist das eine geschlossene Schulveranstaltung mit einem definierten Teilnehmerkreis in einer abgeschlossenen, also einer Halle zum Beispiel, öffentlich oder nicht öffentlich? Das ist ja so ein Mischmasch dann, oder?
Genau, das beantworte ich Ihnen ganz einfach, weil ich kann Ihnen keine Antwort geben. Ja. Im Zweifelsfall schreiben wir die Ordnungsbehörde an. Mhm. Die Ordnungsbehörde ist nämlich gerade im Bereich des Jugendschutzgesetzes zuständig. Also Amt für öffentliche Ordnung und halt in dem Fall wäre es vielleicht die Stadt Ulm, wenn das hier bei einer Schule im städtischen Kreis passieren würde. Und die entscheidet, ist es öffentlich oder nicht. Mhm. Also im Verdachtsfall wird die Polizei einen Bericht schreiben. Ja, und dann muss die zuständige Behörde entscheiden. Mhm. So ist es, wenn es eine Straftat, wenn es bei Straftaten der Fall ist, entscheiden auch nicht wir, die Polizei, sondern entscheidet halt die Staatsanwaltschaft. Das ist die zuständige Behörde, die entscheidungsfähige Behörde, nicht wir.
Wahrscheinlich aber manchmal sehr schwierig zu unterscheiden. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, es stehen irgendwelche Jugendliche irgendwo unter irgendwie oder im Schutz eines Gebäudes oder in der Garage, damit vielleicht nicht öffentlich so zu sehen. Ist öffentlich, nicht öffentlich? Ja, die Garage oder das Gebäude, das vielleicht irgendwie das Dach drüber hat, ist dann vielleicht schon wieder ein Privatgrundstück. Trotzdem wird es vielleicht gesehen, es läuft von außen jemand vorbei, vielleicht sogar ein Polizist und sieht Jugendliche, die auf einem Privatgrundstück, auf einer Terrasse irgendwo drin. Öffentlich, nicht öffentlich, da ist schwierig. Ganz schwierig. Das ganz kommt mir gerade so, dass da die rechtliche Handhabe ja bestimmt.
Das sind viele Grenzfälle, die Sie jetzt hier aufzählen, die ich auch ad hoc nicht beantworten kann. Mhm. Also wie gesagt, im Zweifel wird die zuständige Behörde unterrichtet und die entscheidet dann, ist es öffentlich oder nicht.
Ja. Aber Sie würden zum Beispiel, wenn Sie sehen, vielleicht dann einmal den Finger heben und sagen, Leute, was macht ihr da? Und nicht gleich jetzt mit Strafverfolgung drohen, aber vielleicht zumindest einen Hinweis geben, dass man sagt,
ja. Also in der Regel war es, als ich vor 5 Jahren noch auf der Straße unterwegs war, im Streifendienst tätig war, wenn ich auch einen Jugendlichen mit Zigaretten angetroffen habe und jeder weiß, ab 18 darf man erst in der Öffentlichkeit rauchen, habe ich nicht eine Anzeige gefertigt an denjenigen, der ihm die Zigaretten überlassen hat. Ich habe halt die Zigaretten beschlagnahmt, den Eltern Bescheid gegeben. Man kann die Eltern können das Eigentum des Sohnes abholen auf der Dienststelle. Mhm. Und die meisten haben einfach gesagt, nee, dann vernichten Sie es einfach, ich hol's nicht. Also es ist nicht immer gleich eine Anzeige geschrieben worden, weil ein Stück weit darf die Polizei auch selber entscheiden, ja, ob sie anzeigt oder nicht. Das liegt dann je nachdem, welches Sachverhalt gerade zugrunde liegt.
Das heißt, Sie müssen auf jeden Fall viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen irgendwo haben, um da jetzt den richtigen Ton oder die richtige Maßnahme zu treffen.
Genau. Ganz einfach kann man sich merken, so wie man in den Wald hineinschreit, so halt auch wieder raus. Ja. Und wenn man mit Polizisten auf der Straße nochmal redet, dann reden die auch nochmal mit einem.
Ja, Herr Leier, wir haben, glaube ich, schon einen ganz guten Einblick und Überblick gegeben in gesetzliche Grundlagen, in Ihre Arbeit und Ihre Aufgabenstellung im Allgemeinen. Der nächste Punkt, den wir haben, da geht es dann um spezielle Themen, die sich Legal Highs nennen. Das ist jetzt etwas, wenn ich mir das erste Mal angeschaut habe, habe ich gedacht, das sagt mir jetzt erstmal relativ wenig, aber vielleicht auch den Hörern aktuell noch nicht. Darum sprechen wir hier auch mal dann jetzt in diesem nächsten Abschnitt über Legal Highs.
Genau, also Legal Highs ist kein neues Phänomen oder so, das gibt es schon mehrere Jahrzehnte, ja. Legal heißt, wenn man das Wort wörtlich übersetzen würde, so frage ich es übrigens auch immer die Schüler, die Achtklässler. Legal heißt, übersetzt man mit legal high sein vielleicht, ja. Aber das ist nämlich alles andere als legal. Hm. Als legal highs werden im Internet als Kräutermischung, Raum, Luft, Erfrischer oder Badezusätze angeboten. Unwissende Kunden, die aus Versehen sowas sich dann kaufen, werden recht schnell feststellen, dass das nicht als Raumlufterfrischer oder als Badezusatz geeignet ist. Ja. Das ist nämlich zum Konsumieren gedacht und der wissende Kunde, der weiß auch ganz genau, ich kaufe mir das nicht, um das mir in einen Salat, in meine Salatsoße reinzumischen. Nee, das kaufe ich mir, um es zu konsumieren. Und es wird oft als Ersatz für zum Beispiel Marihuana oder Amphetamin, also verbotene Substanzen genutzt. Und genau, und so ist es auch gedacht. Allerdings muss man hier bedenken, also gerade wenn es sich um Kräutermischungen handelt, es sind also tatsächlich echte Kräuter, die getrocknet werden. Und da wird ein künstlicher, chemisch hergestellter Wirkstoff versprüht, aufgetragen auf diese Kräuter, um eben zum Beispiel das natürlich vorkommende THC in Marihuana zu ersetzen. Oder, ja genau, das ist also ein künstliches THC, so muss man sagen. Also THC ist der Wirkstoff der Cannabispflanze und das wird quasi künstlich hergestellt, wird auf die Kräuter aufgetragen und wird anschließend dann portioniert und verpackt und dann verkauft. Und Sie können sich ja selber vorstellen, wenn Sie also vorsichtig eine Fläche mit Kräuter, getrockneten Kräuter auslegen und Sie eben dieses chemisch hergestellte Gemisch als Flüssigkeit auftragen. Ich stelle mir vor, mit so einem Verstäuber, wo Menschen arbeiten, wird ungenau gearbeitet. Dann kann es sein, an dieser Stelle ist sehr viel von diesem Wirkstoff, an einer anderen Stelle ist vielleicht gar nichts, aber trotzdem wird es portioniert und verpackt. Also sprich, was hier sehr schnell passieren kann, ist eine Überdosierung von diesem Wirkstoff. Und das ist brutal gefährlich. Also diese Substanzen sind extrem gefährdend bis hin zu schweren gesundheitlichen Schäden können da eben resultieren. Und das ist auch unsere Botschaft an die Schüler. An diesem Beispiel nicht einfach zu konsumieren, was ich in die Hand gedruckt bekomme, sondern auch Gedanken zu machen, was ist das für eine Substanz? Weil wenn ich dann im Anschluss eine Vergiftung habe und ich komme per Krankenwagen in die Notaufnahme und der Arzt kommt zu mir und fragt mich, was hast du konsumiert, damit wir wissen, wie wir dagegen arbeiten können, dass wir die Therapie irgendwie planen können. Und ich sage, keine Ahnung. Ja, dann wird über Blut genommen, das geht in das Labor. Mhm. Da muss erstmal rausgefunden werden, was ist das für eine Substanz. Und da geht wertvolle Zeit verloren. Und wenn ich halt mich stark vergifte mit der Überdosierung, dann kann ich halt auch daran sterben. Mhm. Und das ist das Problem, was wir auch mit Legal Highs haben, dass wir hier nicht viele, aber einige Todesfälle haben, wo man zunächst gar nicht weiß, woran ist dieser Konsument gestorben. Ja? Und deswegen ist es wirklich brutal gefährlich. Und wir hatten eben in der Vergangenheit mit den Legal Highs rechtlich das Problem. Sie müssen sich vorstellen, wenn dieses künstliche THC hergestellt wird, dann hat es eine ganz spezielle chemische Zusammenstellung. Ja? Wenn dieser Stoff bekannt wurde, wurde er irgendwann in das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen, dieser Stoff. Mhm. Und ab diesem Moment war dieser Stoff eine verbotene Substanz. Ja?
Ja.
Weil wie Heroin, Kokain, Marihuana. Weil alle Substanzen, die im Betäubungsmittelgesetz aufgeführt sind, sind eben verboten. So, jetzt kommt der Chemiker, der nimmt halt dort ein Molekül weg und setzt es an eine andere Stelle und dann entsteht ein völlig neuer Stoff. Von der Bezeichnung, von der chemischen Bezeichnung her. Die Wirkungsweise bleibt aber genau gleich. Dieser Stoff war aber nicht im Betäubungsmittelgesetz. Somit konnte man also quasi früher dieses Legal High weiterhin verkaufen. Mhm. Und das wurde jetzt mit einem relativ neuen Gesetz, das neue psychoaktive Stoffe Gesetz, das muss man sich nicht merken können, wurde das aufgefangen. Und jetzt fallen alle solche Substanzen immer unter die verbotene Substanzen und werden somit angezeigt.
wenn ich das richtig verstehe, sind das ja irgendwelche, die auch die Psyche oder den Kopf irgendwo angreifen, irgendwie andere Zustände erzeugen. Wie ist das dann mit so einem Pillen, wie mit Ecstasy und Co., was es da auch alles an Zeug gibt? Ist das dann auch in den Kontext zu sehen oder ist das was völlig anderes? Irgendwelche solchen Aufputsch oder irgendwelche Psyche oder irgendwas, solche Geschichten? Oder ist das was komplett anderes?
Das ist was anderes und auch was Gleiches. Also von der Wirkungsweise imitieren natürlich illegal heißt diese uns bekannten Betäubungsmittel, aber gerade was Sie gesagt haben mit Ecstasy und mit LSD, das sind alles Substanzen, die alle im Betäubungsmittelgesetz ganz klar aufgeführt sind und somit verbotene Substanzen sind. Und mit verboten heißt, der komplette Umgang ist damit verboten.
So von der, wenn ich jetzt mal von der Problematik das anschaue, also dann scheint mir das ja von der Problemkategorie noch eine deutlich Stufe höher zu sein als wahrscheinlich Zigaretten und Alkohol. Klar, ein Kind kann sich oder ein Jugendlicher auch mit Alkohol so zuschütten, dass es natürlich dann ihn gleich umwirft, aber zumindest sind das vielleicht die Dinge, wo man sagt, das sind vielleicht eher die mit Langzeitwirkung, während, also bei Zigaretten oder bei Alkohol, während ich denke, bei so einem Legal Highs, wenn da jetzt einer irgend sowas da zu sich nimmt, das sofort im Prinzip schlimme Konsequenzen haben kann. Vielleicht von der Dramatik, von der Problematik noch gravierender insofern sein könnte, oder? Oder in der unmittelbaren Wirkung zumindest.
Also die unmittelbare Wirkung, da kommt es natürlich auf die Dosierung an. Ja. Und die weiß man eben nicht. Also man weiß nicht, wie viel Wirkstoff ist tatsächlich jetzt hier auf diesen Kräutern vorhanden. Ja? Mhm. Und da kann ich halt, wie gesagt, ich kann das eine Päckchen konsumieren, habe gar keine Wirkung und dann konsumiere ich das andere Päckchen und habe eine Vergiftung und muss sofort mit dem Notarzt ins Krankenhaus gebracht werden. Also alles dazwischen ist möglich. Mhm. Von der Gefährlichkeit, wenn Sie von der Ad-Hoc-Wirkung sprechen, dann ist es natürlich schon brutal gefährlich. Man darf aber nicht sagen, dass Alkohol weniger gefährlich ist. Das wäre jetzt eine philosophische oder eine Frage. Natürlich ist Alkohol, sagen wir mal, die gefährlichste von allen. Ja, das ist erlaubt. Ja. Ich kann das überall kaufen. Ja, die Verfügbarkeit ist enorm. Ja, und weil es eben eine erlaubte Substanz ist, ist natürlich auch die Hürde, es zu kaufen, zu konsumieren, viel, viel geringer wie jetzt bei einer verbotenen Substanz.
Ja, wobei wahrscheinlich solche verbotenen Substanzen, ich weiß nicht, ich kenne mich ja nicht aus, aber wahrscheinlich sind die auch nicht so einfach erhältlich, als wenn jetzt zum Beispiel Jugendliche in den Laden gehen, Zigaretten und Alkohol gibt es in jedem, ich sage mal, jedem Lebensmittelladen irgendwo schon fast zu kaufen. Die verbotenen Substanzen wahrscheinlich werden eher auf verschleierteren Wegen wahrscheinlich zu den Leuten gelangen.
Genau. Ja.
Das heißt, da ist dann schon, wahrscheinlich schon das Beschaffen und das Besitzen der einzelnen Zutaten, die dann vielleicht in der Summe die gefährliche Substanz ergeben, aber schon der Besitz und die Beschaffung wahrscheinlich auch schon ein krimineller Akt, der dann auch sanktioniert wird.
Ganz genau. Mhm. Und dieser kriminelle Akt steht nämlich im Betäubungsmittelgesetz ebenso drin. Ja. Solche Substanzen darf man sich nicht verschaffen, indem man sie kauft, findet, herstellt, selber anbaut. Also das ist alles dort in diesem Betäubungsmittelgesetz geregelt.
Mhm. Wobei, da muss ich mal kurz auf den Alkohol zurückkommen. Insofern ist natürlich bei der Beschaffung auch schon eine klare Regelung, wo man sagt, die Abgabe an Jugendliche ab dem Alter so und so, und das heißt, die müssen auch einen Ausweis zeigen, da ist natürlich auch der Beschaffungsweg insofern schon gesetzlich geregelt, der aber dann eben, ich sage generell nicht, sondern ab bestimmtem Alter bestimmte Sachen. Also da ist aber auch eine klare eine Beschaffungs-, wie soll ich mal sagen, Regelung gegeben.
Ja, ja, genau. Und das, da sind wir wieder beim Jugendschutzgesetz. Ja. Genau das wird nämlich vom Jugendschutzgesetz geregelt. Mhm. Jugendliche dürfen sich Alkohol kaufen, also Jugendliche ab 16 Jahre dürfen sich Wein, Bier und Sekt kaufen. Natürlich obliegt es hier der verkaufenden Stelle, also dem Laden, auch sich zu vergewissern, verkaufe ich demjenigen oder demjenigen ist der Idee, wie soll ich sagen, ist die Person, der ich gerade jetzt den Alkohol verkaufe, auch wirklich in dem entsprechenden Alter, dass sie das kaufen darf.
Ja, ja.
Und das kann ich mir natürlich nur im Sicheren und im Klaren sein, wenn ich mir den Ausweis zeigen lasse.
Ja, ja. Umgekehrt, wenn jetzt jenen, die verkaufen, ich meine, da gab es mal im Fernsehen auch irgendwelche Tests, wo man Jugendliche losgeschickt hat, die sollen mal Probe kaufen, wo es darum ging, zu kontrollieren, ob die Läden auch ihrer Aufsichts- oder ihrer Kontrollpflicht nachkommen. Und da war damals zu sehen, in diesem Fernsehbeitrag, dass das eben nicht geschehen ist. Da haben dann eben Jugendliche, 13-Jährige irgendwie, wie viel, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber Jugendliche, die eindeutig unter 18 waren, eindeutig nicht, das hätten kaufen dürfen, das dann halt trotzdem bekommen. Da waren einfach die Verkäufer, ihrer Nachschau oder ihrer Aufsichtspflicht oder wie soll man, ihrer Ausweisanschaupflicht nicht nachgekommen.
Ja.
Also das ist natürlich dann auch, ist das auch ein Punkt, der dann bei Ihnen drunter fällt? Sie sagen, denen, die es verkaufen, die kriegen dann auch gewaltig mit Ihnen mal Schwierigkeiten?
Genau, also das Jugendschutzgesetz verfolgt eigentlich die Intention, dass nicht der Jugendliche und das Kind für Fehlverhalten bestraft wird, sondern immer jemand, der das ermöglicht, oder meistens sind es Erwachsene. Ja? Mhm. Also gerade in dem Kontext Alkohol werben, wenn jetzt, wie Sie es gerade gesagt haben, Kinder losgeschickt werden und also optisch auch wirklich keine 18 Jahre alt sind, ja, und dann sich eine Flasche Wodka kaufen wollen, der per Jugendschutzgesetz eben erst ab 18 gekauft werden darf. Ja? Und die Verkäufer oder die Verkäuferin verkauft es dann. Und wenn es dann die Ordnungsbehörde mitbekommt, entweder über eine Anzeige von der Polizei oder direkt über eine Anzeige bei der Ordnungsbehörde, also Amt für öffentliche Ordnung bei der Stadt, dann sind es massive, also Geldbußen bis zu 5.000 Euro nur für die Verkäuferin und für den Verkäufer. Da ist aber der Ladenbesitzer noch nicht sanktioniert. Also der kommt dann auch noch dazu. Also es sind schon wirklich hohe, empfindliche Strafen. Mhm. Allerdings kann man das nur durchziehen, wenn man auch Kenntnis davon hat. Ja? Mhm. Jugendliche sind eigentlich bescheuert. Die schicken natürlich dann ihren besten Kumpel oder ihren Bruder oder die Schwester oder irgendwie sowas, die so 18 sind, los. Ja, ja. Ja. Dann aber allerdings ist wieder so, dann macht sich da die Verkäuferin oder der Verkäufer nicht strafbar, weil man verkauft den Alkohol an über 18 Personen, alle über 18-jährige Personen, alles gut. Und wenn jetzt die Person natürlich, der den Wodka gekauft hat, abgibt an den Kumpel, der eben erst 16 ist, ja, dann macht wiederum der sich strafbar. Ja? Mhm. Und den kann man auch dann sanktionieren. Aber dafür müssen wir erstmal Kenntnis haben. Und das ist dann eher dem Zufall geschuldet.
Mhm. Ja, aber man sieht schon, es sind verschiedenste Aspekte, auch verschiedenste Szenarien, die denkbar sind. Und es ist auch nicht immer alles ganz so einfach, schwarz und grau, schwarz und weiß, sondern manches ist irgendwie so ein bisschen grau, was wir auch vorher schon irgendwann gesprochen haben. Aber im Übrigen gilt der Fokus, ist eben nicht nur auf die Jugendlichen zu legen, sondern auch in dem Fall, wie gesagt haben, auch betreuende Personen oder verkaufende persönliche Personen, die in irgendeiner Weise damit den jungen Leuten in irgendeiner Weise in Bezug stehen.
Genau. Also das, da verfolgen wir eben auch das Gesamte. Also das sollte ein Gesamtkonzept sein, also nicht nur Jugendliche und Kinder auf die rechtlichen Aspekte hinzuweisen, sondern auch die Erwachsenen. Ja? Ja, ja. Und da bieten wir auch Fortbildung an. Wir machen zum Beispiel auch Lehrerfortbildungen. Einfach, dass die Lehrer Bescheid wissen, oder Pädagogen, oder eben auch im Rahmen der Elternabende, dass wir direkt bei den Eltern dann vorsprechen und die dann auch aufklären können.
Weil Sie das gerade sagen, ich meine, es soll ja auch schon vorgekommen sein, dass Sie in irgendwelchen Schullandheimen dann die Lehrermutter mitgetrunken haben mit den Jugendlichen und ihrer eigenen Aufsichtspflicht dann nicht nachgekommen sind. Also solche Fälle sind ja wohl auch schon vorgekommen, dass dann an der Stelle einfach die Erwachsenen nicht nur schlechtes Vorbild, sondern schlicht und einfach ihrer Aufsichtspflicht nicht nachgekommen sind. Das heißt, die würden dann auch an der Stelle natürlich ganz gewaltig Probleme kriegen, Ärger kriegen, rechtlich.
Wenn es bekannt wird. In dem Fall nicht nur von der Polizei, sondern dann gibt es natürlich, wenn das Lehrer sind, dann gibt es natürlich dann noch eine Aufsichtsbehörde, die da zuständig wäre. Aber ich habe auch im Rahmen einer Lehrerfortbildung mal, hat sich eine Lehrkraft mir offenbart, die dann ein Problem gekriegt hat. Die hat eben, wie Sie gesagt haben, im Schullandheim in Österreich verbracht. Dort haben die Schüler Marihuana konsumiert. Die Lehrerin ist dazwischen gegangen, hat es eingesammelt, diese Substanz, diese Päckchen. Ist nach Deutschland gekommen und ist dann zur Polizei gegangen, wollte es anzeigen. Und dann hat die Polizei eine Anzeige erstatten müssen, weil sie hat Betäubungsmittel vom Ausland nach Deutschland geschmuggelt. Und das ist wiederum eine Straftat. Das ließ sich dann recht gut, also das hat die Dame mir selber erklärt, das ließ sie dann recht gut dann aber noch irgendwie verkatteln, weil sie hat das ja wirklich, sie wollte eine Anzeige erstatten, dass es in Deutschland nicht geht, weil der Besitz war ja in Österreich und das ist, da gibt es andere rechtliche Grundlage. Ja, ja. Aber das ist natürlich auch gut, wenn wir bei den Lehrern sind und gleich da sagen können, bringen Sie es nicht nur nach Deutschland, das Marihuana, sondern zeigen Sie dort, dann anrufen Sie die Kollegen dort in Österreich oder je nachdem, wo Sie sind.
Ja. Wobei gelten dann wahrscheinlich gleiche oder ähnliche Jugendschutzgesetzrichtlinien, also wenn Sie sagen, gerade Schullandheim oder sowas, wo das wahrscheinlich schon relevant ist, jetzt fahren die Kinder nach England, nach Italien oder weiß Gott wohin und vielleicht gibt es ja andere Gesetze und was weiß ich, jetzt irgendjemand, wie Sie es auch gerade sagen, bringt es zur Anzeige, aber in Deutschland, dann kann es sein, dass das, weil es an anderen Orts stattgefunden hat, gar nicht irgendwo anwendbar ist, weil es in dem Fall nicht dem deutschen Recht unterliegt.
Genau, also wenn
kompliziert.
Das deutsche Gesetz endet an der deutschen Grenze, und dann beginnt ein anderes nationales Gesetz, so ist es einfach. Es ist dort Tatort, wo auch die Straftat oder das ordnungswidrige Verhalten stattgefunden hat. Mhm. Nur weil man dann die Substanz mit nach Deutschland bringt und das hier anzeigt, ja, dann werden zwar die Behörden im anderen Land informiert, aber was dann da vor sich geht, das kriegen wir meistens dann gar nicht mit. Ja,
also da gibt es keine europäische Rechte oder Regelung bisher, sondern es ist echt national sehr unterschiedlich oder einfach national.
Das ist also national geregelt. Mhm.
Ja, ist aber trotzdem wahrscheinlich sehr schwierig, also von der Praxis dann.
Ja, ja. Also wenn Auslandstraftaten, so nennen wir das, wenn Auslandstraftaten stattfinden, dann werden die schon aufgenommen. Also wenn jemand hier nach Deutschland kommt, also zu uns kommt und sagt, ja, er war im Urlaub und da wurde ihm der Rucksack geklaut, da war aber das und das und das drin, mein Geldbeutel, Führerschein, ich möchte das anzeigen, dann nehmen wir die Anzeige schon auf, schicken aber dann, um das salopp und ganz einfach zu erklären, schicken die Anzeige dann in das Land, wo die Straftat stattgefunden hat.
Ja, ja. Mhm. Herr Leier, dritter Teil, wir wollen über das Thema Führerschein in diesem Zusammenhang sprechen, ein Thema, was natürlich die Schüler, die jungen Leute alle wahrscheinlich ja im Blick haben, wahrscheinlich in diesem Alter. Jeder möchte sobald wie möglich Auto fahren, Führerschein. Aber da gibt es ja auch ein paar relativ wichtige Punkte, die im Zusammenhang mit Drogen und mit dem Ganzen, was wir eben schon besprochen haben, zu beachten sind.
Genau. Also wie gesagt, wie wir vorher erwähnt haben, also wir gehen in die 8. Klassen und da sind die Schüler 13, 14, manchmal 15. Ja. Wenn es ganz schlecht läuft, gibt es auch Schüler, die 16 sind. Ja. Und wenn man vorstellt, heutzutage möchte man mit 17 den Führerschein haben, dann fängt man mit 16,5 an, den Führerschein zu machen. Also das hat sich ein bisschen verändert. Die Leute sind jünger geworden, die den Führerschein machen. Und da finden wir es halt ganz wichtig, dass die auch wissen, was macht die Polizei hier. Ich habe vorher auch gesagt, dass wir sehr oft und sehr viele Berichte an die Führerschein, also an zuständige Behörden schreiben, wie zum Beispiel die Führerscheinbehörde. Und das machen wir nicht nur, wenn jemand im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sondern das spielt für uns gar keine Rolle. Also wenn jemand eine Straftat im Zusammenhang mit Alkohol begeht, das muss keine Verkehrsstraftat sein. Das kann auch, ich sag mal, eine Körperverletzung oder ein Diebstahl sein, ja, im Zusammenhang mit Alkoholkonsum, dann schreiben wir einen Bericht an die Führerscheinbehörde. Wenn jemand eine Straftat im Zusammenhang mit Betäubungsmittel begeht, schreiben wir einen Bericht an die Führerscheinbehörde. Das dient der Führerscheinbehörde dazu, also wenn jemand schon im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, die charakterliche Eignung zu überprüfen. Ja. Und unsere polizeilichen Meldungen, die helfen eben der Führerscheinbehörde bei dieser Beurteilung. Mhm. Wenn jemand aber jetzt noch jung ist, noch keine Fahrerlaubnis hat und dann eben sich entschließt, zur Fahrschule zu gehen und dort dann die Theoriestunden zu machen und die Praxisstunden und irgendwann von der Fahrschule diesen Anmeldungsbogen bekommt, den ausfüllt mit den Eltern zusammen und die Fahrschule schickt dann diesen also den Antrag auf Erteilung einer Fahrerlaubnis an die Führerscheinbehörde, dann, um das ganz einfach zu erklären, schau die Behörde, hat dieser Mensch bei uns eine Akte? Mhm. Wenn nicht, dann wird der Führerschein erteilt, sobald die praktische Prüfung bestanden ist. Oder die stellen fest, oh, dieser Mensch hat eine Akte, dann gucken wir mal nach. Und dann, wenn natürlich ein junger Mensch mit 14, 15, 16 Jahren so oft schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist, im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen, dass da eine kleine Akte entstanden ist, dann kann die Führerscheinbehörde verschiedene Maßnahmen treffen, unter anderem auch eben eine Nichterteilung einer Fahrerlaubnis oder einer Probezeitverlängerung oder sagen, du bekommst erst mit 21 deinen Führerschein. Ja? Also da gibt es auch einen breiten Maßnahmenkatalog für die Fahrerlaubnisbehörde, aber die stellen eben in diesem Moment fest, dieser Mensch hat Probleme, sich an geltendes Recht zu halten, vermutlich hat der Mensch auch Probleme, sich an Regeln im Straßenverkehr zu halten. Mhm. Also ist die Person charakterlich nicht geeignet, somit können wir keine Fahrerlaubnis erteilen. Mhm. Und das wissen sehr viele nicht, dass wir auch Berichte schreiben ohne Zusammenhang mit dem Verkehr.
Ja, das heißt, jeder, der Das sind normalerweise die Prüfer, die dann vielleicht einen Führerschein aushändigen. Wird vorher bei der Polizei anfragen, liegt da was vor oder wie geht das? Oder also normalerweise, wenn jetzt, zumindest so war es zu meiner Zeit, ein Führerscheinprüfling einen Führerschein macht, dann hat irgendwo der Prüfer hinten irgendwo das im Vorrat und wenn der seinen Prüfen besteht, dann unterschreibt er und der kriegt den ausgehändigt. Jetzt nehmen wir an, es ist in dem Fall so, es hat jemand also irgendwo eine Nichteignung erkennen lassen und es spricht also was dagegen, dass der Führerschein trotz vielleicht Fahrprüfung, die bestanden wurde, aushändigen. Da muss derjenige, der das ja dann irgendwo von der Prüfbehörde dann übergeben würde, dann Kenntnis haben. Muss der vorher nachfragen oder gehen Sie auf die Leute zu? Oder wie geht dann die praktische Umsetzung, dass jetzt einer zum Beispiel seinen Führerschein mal nicht bekommt?
Also wie das intern mit der Führerscheinbehörde geregelt wird. Also ich kann es mir, also weiß ich nicht ganz genau, weil das ist obliegt ganz allein dieser Behörde. Okay. Ich kann mir nur gut vorstellen, dass eben jemand, der bei dem eine charakterliche Eignung nicht bejaht werden kann, dass der gar nicht erst zur Prüfung zugelassen wird. Oh ja. Also ich denke es mir eher so, ja, weil der Prüfer ja im besten Fall, wenn der Prüfling das gewisse Alter schon erreicht hat, ja gleich den Führerschein aushändigt.
Das ist der Punkt, genau den meine ich. Ja.
Deswegen gehe ich davon aus, dass jemand, der nicht geeignet ist, dann wird der Führerschein erst gar nicht erstellt, also der wird gar nicht zur Prüfung zugelassen. Ja, ja. Aber für die Schüler wichtig zu wissen ist, diese Kosten, die ich dann schon hatte durch die Theorie, durch die Praxis bei der Fahrschule, was kostet heute ein Führerschein? Ich schätze mal, also bestimmt 2.000 bis 3.000 Euro, ich weiß es nicht ganz genau, 1,5 bis 3 vielleicht so. Das Geld ist halt futsch. Mhm. Ja? Und da kann man dann auch nicht die Führerscheinbehörde verklagen, ich möchte das Geld wieder zurückhaben. Nee, da muss man sich halt davor im Klaren sein, wie verhalte ich mich, wenn ich in 1, 2, 3 Jahren meinen Führerschein machen will. Und das ist natürlich schwierig für einen 14-Jährigen oder für einen 13-Jährigen, das dann in die Zukunft zu entscheiden. Aber für jemanden, der vielleicht schon 15, 16 ist, ist das vielleicht eine wichtige Information.
Wie lange ist denn das? Also wie lange wird denn, ab welchem Alter wird denn, sagen wir mal, erfasst? Nehmen wir mal an, es hat jetzt mit 10 einer irgendwo aus dem Laden, was weiß ich, eine Schokolade oder was mitgehen lassen. Das ist jetzt, fällt jetzt ja eigentlich vielleicht nicht unter diesen Punkt, den wir hier vorher beschrieben haben, aber wäre das dann auch in der Kategorie, der dann zur Entzug oder zur Nichterteilung führen würde, wenn jetzt ein 9-Jähriger, was weiß ich, unbedacht oder noch jünger, irgendwo aus Unkenntnis oder aus Dummheit irgendwas anstellt? Also wie lange geht das, sag mal, zurückschauen und auf Eignung hin prüfen, denn also
da wir, also in Bezug auf den Führerschein, also da wir da nur die Information im Zusammenhang mit Alkoholmissbrauch und vielleicht Betäubungsmittelmissbrauch schreiben, fallen oft die Kinder mit 8, 9, 10 raus, weil wenn der 8-Jährige einen Ladendiebstahl begeht, begeht er zwar eine Straftat, das kann auch angezeigt werden, aber meistens nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen, ja, dann schreiben wir also keinen Bericht an die Führerscheinbehörde. Das fängt dann erst in dem Alter an, ab wann trinken junge Menschen Alkohol, vielleicht das erste Mal mit 13, 14 irgendwie ein Bierchen oder sowas. Dann kann es natürlich schon sein, aber da muss auch eine entsprechende Alkoholisierung vorliegen. Also wenn jemand ein Bier getrunken hat und einen Ladendiebstahl begeht, dann schreiben wir keinen Bericht an die Führerscheinbehörde. Da muss schon eine entsprechende Alkoholisierung vorliegen. Meistens bewegen wir uns hier im Bereich von einem Alkoholmissbrauch.
Mhm. Also. Ja. Und wenn angenommen sich einer mit 13 sowas zu Schulden kommen hat lassen und dann die nächsten 2, 3 Jahre irgendwo wiederum, sagen wir, einsichtig und umsichtig, wird dann gesagt, okay, hat sich gebessert, er lässt Eignung erkennen, er ist größer geworden, oder zieht das dann auch noch seine Konsequenzen, auch wenn der inzwischen vielleicht erwachsener, einsichtiger, klüger geworden ist, nach, dass man sagt, ne, er hat einmal was Böses angestellt, das ist ihm dann quasi, ja, jetzt in die Quere gekommen, oder ist das auch eine Frage einfach des Fingerspitzengefühls, oder gibt es ganz konkret sowas wie ein böses Punkteregister, also in der Formel 1 zum Beispiel gibt es ein Punkteregister für Verstöße, da sitzen dann, sind bei 12 Punkten, gibt es dann eben ein Rennen aussetzen. Gibt es denn sowas auch, dass einer ein Punkteregister quasi ansammelt, oder?
Also ich kenne auch ein Punkteregister in Deutschland, das sitzt in Flensburg, aber es hat eben mit nichts zu tun.
Das meinte ich nicht, nein.
Nee, es ist tatsächlich so, also wie vorher schon erwähnt, es obliegt ganz allein der Führerscheinbehörde.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Eintrag, eine Mitteilung von der Polizei zu einer Nicht-Eignung führen würde. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, da bedarf es schon mehreren Meldungen von der Polizei, damit die Führerscheinbehörde tatsächlich so das so gravierend sieht, dass man sagt, hier liegt eine Nichteignung vor. Also wenn das der 13-Jährige einmal oder der 14-Jährige, ist ja egal wie alt, einmal mit Drogen zu tun hatte und das polizeilich bekannt wurde, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Führerscheinbehörde gleich eine Nichteignung hier irgendwie bescheinigt, wenn da in der Folge nichts mehr kommt.
Ja, da gibt es natürlich so die dickeren Fälle, sagen wir mal. Ich sehe hier den Begriff Mischkonsum, wo dann verschiedene vielleicht Einflüsse oder Einfluss von verschiedenen Rauschmitteln irgendwie zusammengefasst. Und vielleicht können wir da noch kurz 2 Minuten was dazu sagen.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich sehr oft mit den Eltern bespreche, weil das betrifft eigentlich diejenigen, die im Besitzer nach Fahrerlaubnis sind. Also jeder weiß, wenn man Alkohol trinkt, 1,1 Promille ist eine Grenze, ab da ist der Führerschein weg. Ja, bei berauschenden Mitteln wie eben Betäubungsmittel wird das schon unbekannter, wo die Grenzen liegen. Da gibt es auch gewisse Richtlinien, wo die Polizei sich danach richtet. Allerdings, was viele nicht wissen, ist, wenn Mischkonsum vorliegt. Also als Beispiel Alkohol zusammen mit Marihuana. Das ist ein Mischkonsum. Also einer hat Alkohol getrunken und Marihuana. Wenn das festgestellt wird, da ist völlig egal, wie hoch die Werte im Blut sind. Wenn das festgestellt wird, muss die Führerscheinbehörde die Fahrerlaubnis entziehen.
Oh ja.
Weil dann ist automatisch eine Nichteignung vorhanden. Und es ist nicht kann, also in der Fahrerlaubnisverordnung steht nicht dran, die Fahrerlaubnisbehörde kann entziehen, sie muss entziehen. Deswegen ist es ganz wichtig, den Führerscheininhabern mitzuteilen, wenn sowas mal passiert, ist definitiv die Pappe weg.
Dann war es das,
ganz
ja,
klar.
Genau. Das Stichwort, das war's, ist schon fast auch das Stichwort heute für unsere Sendung. Herr Leier, vielleicht ganz kurz, gibt es eine URL, wo die Leute sich informieren können, nachlesen können, irgendeine Website, Polizeipräsidium irgendwie,
genau.
Prävention? Und
ganz normal mit einer Suchmaschine das Polizeipräsidium Ulm suchen. Mhm. Und es gibt auch polizei-beratung.de. Also da gibt es ganz, ganz viele Internetseiten, wo man sich dann auch informieren kann. Aber wenn es ums Polizeipräsidium, vielleicht um unser Angebot geht, dann auf der Homepage.
Prima. Vielen Dank, Herr Leier. Wir sind durch. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie heute bei uns gewesen sind und eine Stunde lang über polizeiliche Prävention in Kombination mit Landratsamt und der Caritas erzählt haben. Mein Name ist Michael Trost. Wir sagen gemeinsam Tschüss.
Und tschüss.
Bis
und
bald.
Und danke.
Ja.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.